Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host David Bauer.
Ja, auf ein Glas Wein mit Juan Amador könnte diese Folge heißen, weil heute darf ich keinen geringeren als Starkoch Juan Amador bei uns im Podcast begrüßen. Wir treffen uns in seinem Weinkeller im nach ihm benannten Restaurant in Wien, wo er sich 3 Sterne im Guide Michelin und damit einen Platz im Olymp der Kulinarik erkocht hat. Und ich freue mich deshalb ganz besonders auf dieses Gespräch, weil wir eines gemeinsam haben. Wir sind beides gebürtige Schwaben, die das wundervolle Land Österreich als ihre Wahlheimat auserkoren haben. Und die Liebe zur Kulinarik eint uns. Schließlich ist einer von uns beiden ein begnadeter Koch und der andere, ja, bei dem hat es immerhin auch für 3 Michelin-Sterne gereicht. Es sei mir verziehen und so viel Spaß darf auch sein. Wir stoßen heute nämlich auch ernste Töne an. Wir sprechen drüber, was es bedeutet, ganz oben mitzuspielen, über den Druck, der damit einhergeht und wie man mit Rückschlägen umgeht. Danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst, lieber Juan, und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo zusammen, ja. Sehr gerne.
Wir starten mit einem kurzen Warm-up. In dem Keller hier hat es, glaube ich, 18 Grad. Den haben wir jetzt mal kurz dringend nötig.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Ein Gericht, das mich an meine Wurzeln erinnert.
Da gibt es eigentlich zwei. Da gibt es einmal aus meiner schwäbischen Heimat so Spätzle mit Soße. Ja, das ist einmal so, oder Maultaschen, und dann natürlich auch so eine Paella von meiner Mutter. Das sind so immer so wie so Kindheitserinnerungen, wo ich das wirklich auch, sobald ich dran denke, auch das schmecke. Ja.
Selbstkritisch und zufrieden sein, schließt das einander aus?
Nein, das ist ganz wichtig, dass man das beides beherrscht. Also man darf nie, man muss schon eine gewisse Selbstsicherheit haben, aber man muss sich auch ständig auch selbst in Frage stellen. Ja? Also das eine schließt das andere nicht aus. Das ist auch ganz wichtig, um eine Balance zu schaffen, für mich jetzt. Weil sonst Zufriedenheit ist auch ein Wort, wo es in meiner Welt eigentlich nicht wirklich gibt. Also ich rede dann gerne von glücklich sein. Glücklich sein ist ganz wichtig. Zufriedenheit, weiß ich nicht. Ja, damit, mit dem Wort komme ich nicht klar, weil dann würde ich nachlassen, faul werden und so weiter. Also nein.
Das passt gleich zum nächsten Gedanken. Perfektion ist
Beharrlichkeit, Passion, nie aufhören. Perfektion gibt es per se nicht. Ja, also das ist ja immer so, wir sind ja immer so perfektionistisch veranlagt oder denken, perfektionistisch veranlagt zu sein. Das sind wir aber gar nicht. Was ist denn schon perfekt? Ja, also das ist, weiß ich nicht. Ja.
Also die 100 Punkte im Falstaff sehen das, glaube ich, anders. Aber wir gehen zum nächsten Gedanken. Eine gesunde Fehlerkultur bedeutet für mich.
Naja, das ist das nächste Wort, wo ich nicht mag. Fehler, also Fehler ist grundsätzlich mangelnde Konzentration, keine Professionalität, und dann auch, man ist da nicht so wirklich bei der Sache dabei. Also Fehler dürfen eigentlich, sagen wir mal, so, wenn man seinen Job oder das, was man macht, gerne macht und professionell macht, eigentlich gar nicht passieren. Ja, also wenn jetzt einem Gast ein bestimmtes Gericht nicht schmeckt, weil es nicht sein Geschmack ist, dann ist es ja kein Fehler. Aber ein rein technischer Fehler darf uns nicht passieren.
Und der letzte Gedanke, ich schaffe das, denke ich, wenn.
Denke ich immer, ich schaffe das. Ich war schon so oft so weit unten und habe nie daran gezweifelt, dass es irgendwie irgendwann mal auch vorwärts geht oder wieder aufwärts. Ja, nee, also zwischendrin ist auch mal so ein kleiner Niedergang auch ganz gut. Das rüttelt einen wach und man sammelt so seine Sinne und lernt aus seinen Fehlern, und man schafft es immer irgendwie.
Ja, das erklärt vielleicht auch deine unglaubliche Karriere, dass du vom Jungen mit spanischen Wurzeln in Deutschland hin zu einem der prägendsten Namen in der internationalen Küche geworden bist. Wenn du jetzt mal so diesen ganzen Weg zurück verfolgst und einfach mal Revue passieren lässt, welche Etappen oder auch Meilensteine waren denn für dich die Wegweisenden, die so richtig entscheidend waren?
Ich denke, da gibt's viele. Also es ging ja schon los so als und damals war das jetzt mit dieser Integration und mit dem ganzen, das war jetzt nicht so publik. Aber wenn man so aufwächst in so einem kleinen Dorf mit 2000 Einwohnern, man ist so einer der ganz, ganz wenigen Ausländer, dann wird man schon nicht so wirklich ernst genommen, ja, das ist schon richtig, ja. Aber das hat mich dann auch motiviert, ja, und jedes Mal, und gerade in der Küche, heute ist ja die Küche sehr international und wir haben ja sämtliche Sprachen, sämtliche Nationalitäten. Und auf der ganzen Welt wird ja mittlerweile auch wirklich extrem gut und modern gekocht. Das gab es ja damals gar nicht. Also ich war ja wirklich ein Exot, wo ich in die Küche bin. Und das musste ich mir auch regelmäßig anhören. Und ja, dann kommt natürlich auch mein Ehrgeiz und dann habe ich mir gedacht, okay, euch zeige ich es allen, ja. Und dann ist es halt so vorangegangen und dann tust du und machst du, dann merkst du, dass es gut funktioniert, dann kriegst du von deinen Chefs auch irgendwie auch immer wieder gesagt, dass du talentiert bist, damit kannst du nichts anfangen, ist klar. Aber irgendwann mal kommt der Punkt, wo du merkst, verdammt, da ist tatsächlich was in mir drin, ja. Und dann geht's nur darum, dass man das Talent kanalisiert, ja, und dann sich auch freischwimmt von allem und irgendwo auch seinen Weg macht. Und ja, dann geht es einfach so Step by Step weiter. Und das sind ja Jahrzehnte, die man dann braucht, bis man überhaupt auf irgendein Level ist, wo man sagt, okay, jetzt bin ich mir meiner auch sehr, sehr sicher, stell das zwar immer wieder in Frage, bin mir aber meiner selbst sicher. Und dann lässt man sich auch nicht irgendwie groß aus der Ruhe bringen. Ja, aber das sind viele Etappen, ja, und da werden wahrscheinlich auch noch welche folgen. Also das ist ja noch nicht vorbei. Ja.
Naja, auf den ersten Moment, ich habe es dir gerade auch schon im Vorfeld des Interviews gesagt, wirkt es ja von außen wie so eine total überwältigende Konstante. Seit Jahrzehnten ganz oben in der Champions League zu spielen, das wirkt natürlich so, als ob das einfach so dahin plätschern würde. Wenn man dann aber auf den zweiten Blick schaut, nämlich dann, wenn man dich zum Beispiel in Interviews hört oder in anderen Podcasts, dann lässt du schon immer durchblicken, dass da jede Menge Selbstkritik dazugehört, dass man immer hungrig bleiben muss, dass man sich auch selbst seine Grenzen immer neu auslotet, auch gemeinsam mit dem Team. Ist das ein bewusster Prozess und eine gewisse Haltung, die dahinter stehen muss? Oder ist das so ein bisschen was dir einfach in die Wiege gelegt ist?
Ein, zwei Lieblingswörter. Natürlich, das ist eine Haltung. Wenn man was macht, dann nimmt man da eine Haltung für an. Und dann sieht man auch verschiedene Probleme. Oder ich spreche dann von Situationen auch gar nicht so negativ, sondern die sind auch notwendig einfach, um dann auch das eigene Profil zu schärfen und sich dann auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, das, was wir tun, ist eine Haltung. Das ist nicht irgendwie, das ist viel Arbeit, das ist auch, hat mit Glück oder irgendwelche Zufälle nichts zu tun. Ich gehe da eher ran wie so ein Schachspieler. Also ich bin immer zwei, drei Schritte im Voraus. Und wenn alles so scheinbar einfach aussieht, habe ich mir da trotz meiner Intuition und Spontanität habe ich mir im Vorfeld schon lange, lange Gedanken gemacht und weiß ganz genau, was passieren würde, wenn das nicht funktioniert, wie ich dann agieren muss, um die Situation im Griff zu haben, etc. Also das ist alles schon sehr, sehr gut durchdacht.
Geht damit auch ein gewisser Druck einher? Und falls dem so ist, muss das unbedingt was Schlechtes sein? Also ich sage es jetzt einfach mal als jemand, der selber mit positivem Stress einfach mehr Leistung bringen kann, ob das vielleicht auch Teil des Spiels ist.
Druck ist ganz wichtig. Also wenn ich keinen Druck bekomme, wie soll ich mich dann weiterentwickeln? Wie soll ich dann überhaupt irgendwo bemerken, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Also Druck ist ganz wichtig. Also für mich war eher der Druck da, wo ich noch nicht da war, wo ich mir das bewertungstechnisch vorgestellt habe, wo ich es dann bekommen habe, dann ist der Druck von mir abgefallen, ja, weil dann hat man es ja auch geschafft und dann geht es auch darum, dass man auch auf dem Teppich bleibt und einfach auch seinen Weg weitergeht. Also ich glaube, Druck, positiver Druck natürlich ist ganz wichtig, wenn einem dieser Druck der Bewertung der Sterne, Hauben, Punkte etc. zu viel ist, dann ist er auch im falschen Spiel, finde ich. Ja, das ist so, man steht natürlich auch in der Öffentlichkeit, man wird kritisiert viel, viel mehr wie alle andere. Ja, aber das ist ein Geschenk. Ja, also ich sehe das positiv. Selbst negative Kritiken, ich lese mir das alles ganz genau durch und kann dann schon gut einschätzen, ob das jetzt vielleicht ein Trottel ist oder tatsächlich, ob er da einen Fehler gemacht hat oder irgendwie da nicht ganz sauber ist. Aber ansonsten ist das schon ganz wichtig. Ja.
Also wie ich gerade reingekommen bin ins Restaurant oben, habe ich schon die Mannschaft alles vorbereiten sehen für heute Abend und das ist total bemerkenswert, was für eine akribischen Präzision die arbeiten. Ist es überhaupt möglich, dass euch irgendwie mal ein Schnitzer passiert oder so in die Richtung? Oder sagst du, ihr macht das wirklich auf einem Level?
Na, ich würde sagen, nein. Also wenn dann ist es so ähnlich. Also ich bin ja der Dirigent quasi. Ich orchestriere das Ganze. Bin aber noch jeden Tag, jeden Service voll dabei. Ich habe meine Rolle, ich bin am Saucier. Dann ist aber auf jedem Posten auch ein Spezialist und es geht darum, die Leute in ihrem Bereich einfach besser zu machen. Da ja alles gut verteilt ist und ich dann schon merke und auch merken muss, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass der eine vielleicht Hilfe braucht oder auch nicht. Und jeder auch für den anderen da ist, ja, also gar nicht so in Kontrollfunktion, sondern eher so in Hilfe und Zuspielfunktion, kann und darf sowieso kein Fehler passieren, ja, und es ist, nee, also wir sind ja eher kritisch und sagen, boah, also wenn wir 99,9% erreicht haben, suchen wir immer noch die 100%, ja. Also nee, es darf bei uns auch nicht passieren, weil schau, es kommen die Leute aus dem ganzen Land, aus der ganzen Welt und die dürfen wir auch nicht enttäuschen. Ja? Also wir müssen da schon auch jeden Tag abliefern.
Jetzt bist du hast ja gerade schon im Vorfeld, wie ich gemeint habe, als Fanboy bin ich ein bisschen aufgeregt, hast du gemeint, die Jahrzehnte Erfahrung machen es dir easy, dass du einfach ruhig bleiben kannst. Jetzt bist du natürlich auch sehr erfahren und du bist einfach der Kopf des Ganzen hier. Wie machst du das dann mit den vielleicht Jungköchen, die um dich herum sind? Sind die alle schon auf dem Level, wo du sagst, ich stelle die erst dann ein, wenn die das auch ertragen? Oder bringst du die auf dieses Level, um das gemeinsam mit denen durchzuziehen?
Nein, ertragen müssen die sowieso nichts. Also die müssen das Ganze mittragen. Und dann ist es mir schon wichtig, also ich stelle gerne sehr junge Leute an, die eine Basiserfahrung haben, aber die vor allem auch hungrig und hoch motiviert sind und dementsprechend das Ganze auch mittragen. Und je nachdem, wie lange die dann bei uns sind, und bei uns sind die Leute wirklich sehr lange, freuen die sich schon auf die nächste Stufe, auf die nächste Verantwortungsstufe und so weiter. Und dann gibt es auch so ein stabiles Gerüst, finde ich, ja. Und das ist schon ganz wichtig. Und da ist natürlich auch wichtig, dass du Ruhe ausstrahlst und dass du souverän bist und auch nicht irgendwie untergriffig wirst oder beleidigend oder gar respektlos. Also wir gehen extrem respektvoll miteinander um, weil wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir sind irgendwie höchst bewertet und haben überall irgendwie, ich sage jetzt mal, Elite-Noten und dann benehmen wir uns im Endeffekt wie also letztklassig. Das passt auch nicht miteinander. Deswegen nochmal Haltung, ja. Also das ist eine Haltung, die wir einnehmen und die wir einnehmen müssen auch und die wir leben müssen. Und dann passiert sowas einfach auch nicht, ja, und dann passt auch jeder auf den anderen auf und das ist eine super Geschichte, die sich jetzt auch so entwickelt.
Du hast dann ganz am Anfang kurz gesagt, dass du schon ganz unten warst und ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich keine konstante Linie war von unten nach oben, sondern immer wieder Rückschläge gab, aus denen du aber auch offensichtlich gelernt hast, damit umzugehen. Was bedeutet für dich, oder vielleicht ist es auch so ein Unwort aus deiner Perspektive, Scheitern? Und was
ich liebe das Scheitern.
Okay. Das Wort oder das Scheitern als...
Beides, weil es ja nichts Negatives.
Und was kannst du Menschen mitgeben, die vielleicht jetzt gerade, während sie diesen Podcast hören, an irgendeinem Punkt sind in ihrem Leben, wo sie sagen, jetzt muss es wieder bergauf gehen, weil vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist oder irgendwo sie falsch abgebogen sind? Was hat dir geholfen?
Naja, man muss schon reflektieren und man kommt ja dann in so einen Tunnel rein, man lebt ja auch so in der eigenen, in seiner Blase, so in dieser Gourmets-Welt. Also man muss sich da, also ich mache das sehr professionell, aber dann in meinem Privatleben bin ich eigentlich komplett raus. Also ich kann mich dann auch irgendwie in meine normale Welt begeben und genieße das auch und weil man wird auch sehr schnell zu so einem Gourmet-Autisten, ja, und das ist nicht gut, weil man braucht ja auch Input und man braucht auch Schwingungen von anderen Bereichen, sei es aus der Musik, der Kunst, aus Familie, Freundschaft etc., um überhaupt in seinem Job frei zu sein. Wenn ich nichts anderes mache als nur meinen Job, dann wird das irgendwann mal eintönig und vor allem man verblendet auch im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und man merkt es auch gar nicht, wenn es dann mal bergab geht. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass man das rechtzeitig bemerkt, auch wenn man es nicht wahrhaben will. So ging es mir. Und dann stürzt man irgendwann mal ab und dann reflektiert man und denkt nach und geht einfach den nächsten Weg. Ja, und denkt aber, also ich trage ja in mir drin immer so eine leichte Angst des Scheiterns. Und das ist auch ganz wichtig, finde ich. Also ich komme damit super klar. Weil das hält mich auch immer wieder fokussiert und auch irgendwie wach eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht, boah, ich bin der Allergrößte, ich bin nichts. Ja, also ich habe das große Glück, dass es alles dann auch funktioniert hat, dass ich ein super Team habe und dass wir super Feedback haben, aber so latent trage ich immer schon noch in mir immer diese Angst und was mir auch damals mit Insolvenz und sowas, das war meinem Größenwahn geschuldet natürlich. Und dann war ich auch verblendet, ja, und hab gedacht, kann mir ja nicht passieren, nicht wahr? Das kann jedem passieren.
Ja, ich habe mir im Vorfeld auch gedacht, ich habe mal ganz bewusst reflektiert, wie mir Menschen begegnet sind in meinem Leben schon, die von ihrer Leidenschaft, von in ihrem Hobby sprechen. Und da gibt's eigentlich immer zwei Gruppen. Die einen erklären dir, dass der Schlüssel zum Erfolg und zum Glücklichsein es ist, dass man seine Leidenschaft zum Beruf macht, dass man eigentlich keinen Tag in seinem Leben arbeitet, weil man das tut, was man liebt. Und andere berichten dann immer wieder auch davon, dass wenn sie ihr Hobby zum Beruf machen, es kein Hobby mehr ist, sondern dass sie da eben einfach auch das Glück aus dieser Freizeitbeschäftigung eben verlieren. Ist das eine schmale Gratwanderung für dich oder sagst du, Kochen ist einfach geil?
Nee, Leben ist geil und das ist ja ein Teil meines Lebens, bedeutet ist Kochen und da gibt's andere Bereiche in meinem Leben, die auch wichtig sind und alles befruchtet sich miteinander und da entstehen Synergien und das ist wichtig. Also ich glaube nicht, dass man sein Leben nur auf den Beruf fokussieren sollte, weil sonst, was hat man denn dann, wenn's dann irgendwie nicht mehr. Also das ist schon wichtig und dass wir das sehr professionell machen, weil das ist natürlich auch unser Business, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn ich darf mich nicht davon abhängig machen. Sobald ich mich davon abhängig mache, fängt ja im Endeffekt dieses Hamsterrad an, ja, und dann verliert auch den Fokus für alles andere. Also das ist, ich denke ständig irgendwo an Essen und die meisten Sachen fallen mir auch fernab der Küche ein. Das ist auch ganz wichtig, aber also es ist ein Teil meines Lebens, ein sehr wichtiger Teil meines Lebens und fertig. Also ich unterscheide da auch nicht zwischen Freizeit, Beruf, Hobby etc. Na, das ist einfach ein Teil meines Lebens. Punkt. Ja.
Was ich mega spannend finde, ist, wenn man dich auf den sozialen Medien verfolgt und auch in den im Austausch mit anderen Köchen zum Beispiel, anderen Spitzengastronomen, die Art und Weise, wie du mit dem Mitbewerb umgehst, da hat man nie das Gefühl, dass du nach links und rechts schaust, um so ein Konkurrenzdenken zu entwickeln, sondern es fühlt sich von außen zumindest immer an wie so ein gesundes Miteinander unter Gleichgesinnten. Ist das eine Fehleinschätzung? Weil wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit dem Spitzensport, der zum Teil wirklich von Rivalitäten lebt, der da auch das Geschäft belebt, ist das eigentlich total kontrovers, wenn man da die erste Liga anschaut. Woher rührt dieser Unterschied?
Ich glaube, ein gesundes Konkurrenzdenken haben wir alle. Der eine, beim einen ist es mehr ausgeprägt, beim anderen nicht. Bei mir eigentlich so gut wie gar nicht, weil ich das auch nicht als Konkurrenz sehe, sondern das sind Mitbewerber, um in der Business-Sprache zu bleiben. Auf der anderen Seite sind es Kollegen und jeder macht ja auch sein Ding, ja und. Das ist ja wie hier in Wien. Wir haben hier in Wien sind ja gesegnet mit hervorragenden Top-Restaurants, ja. Und natürlich, aber das sollen die Gäste unter sich ausrangen. Wer jetzt besser, wer jetzt schlechter oder das interessiert mir eigentlich überhaupt nicht. Wir müssen doch gucken, dass wir das gut tun, was wir für richtig halten. Und dann nicht irgendwie drüber nachdenken, ob das der andere vielleicht besser oder schlechter ist, ja. Also. Nee, ich guck da nicht nach rechts und links, weil das würde mich ja ein bisschen so aus meinem Konzept bringen. Wahrscheinlich würde ich auch so meine Linie verlieren, weil ich dann irgendwie irgendwas anderes hinterher renne, weil ich irgendwo gehört habe, dass es besser ist. Ja, also das weiß ich nicht, ja. Ich habe also Neid und sowas ist in mir quasi gar nicht vorhanden.
Also immer authentisch bleiben ist so ein bisschen dein Geheimrezept.
Ja, authentisch sowieso, ja. Und es gibt da andere Leute, die tragen viel Neid in sich, sind da trotzdem authentisch. Also das ist, eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber ich fokussiere mich auf mich und auf uns und auf mein Leben und bin froh, wenn andere auch erfolgreich sind, um Gottes Willen. Ich würde mir wünschen, wenn es dann wirklich auch viel, viel mehr auf diesem Niveau gibt. Weiß nicht, ob diese Gästestruktur so viel aushält, ob wir uns da nicht irgendwie selbst was wegnehmen, das müssen wir uns anschauen, aber grundsätzlich ist es ja gut, ja, weil so sind ja auch so Städte aus dem Dornröschenschlaf aufgeweckt worden wie Kopenhagen oder Barcelona etc., weil es einfach sehr viele auch gibt, die sehr Gutes tun und dann auch miteinander auch so eine Stadt und so eine Region auch irgendwie bekannt machen, ja, also und gar nicht mal nur Restaurants, sondern Hotels profitieren davon, Museen, Einkaufsmeilen etc. Also ich glaube, dass wir schon viel, viel mehr machen können für so eine wirtschaftliche Struktur in der Stadt als nur kochen. Also das ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme, das ist ja viel, viel mehr, was wir schaffen.
Ja, absolut. Und ja, weil du gerade angesprochen hast, dass natürlich noch mehr das danach streben, dahin zu kommen. Ich glaube, das ist generell sowas, was viele Menschen eben gerade dieser ersten Riege einer Disziplin vielleicht auch wirklich beneiden ist, dass man sich da hocharbeitet, wo wirklich die allererste Güte spielt. Aber wie schwer ist es, dort oben auch zu bleiben? Jetzt bist du ja schon seit vielen, vielen Jahren international mega angesehen. Das ist ja sicherlich nicht was dir einfach in den Schoß fällt, sondern du musst jeden Tag dafür aufstehen und Gas geben. Das gibt sicherlich auch Köche, die in diesem Status nicht mehr in der eigenen Küche stehen. Wie kommt es, dass du da einfach so dran bleibst?
Ich mache das automatisch. Also ich habe da keinen Plan, wo ich da morgens durchlese und dann dementsprechend. Also, aber was ich gemerkt habe, ist schon, dass wenn du was machst, dann musst du das auch machen. Ja, und auch da sein. Und dann auch, ich meine, ich könnte natürlich jetzt regelmäßig wegbleiben, oder es gibt ja auch viele Kollegen, vor allem auch im Ausland, die ja super bekannt sind, die aber, ich weiß nicht, wie lange die schon nicht mehr am Herd standen. Ja, also ich kann das nicht, ja. Und auf der anderen Seite ist so, wir haben ein großartiges Team. Da ist immer, ja, das Delegieren etc. Man kann aber Emotionen nicht delegieren. Man kann gewisse Kochtechniken etc. und das kann man delegieren. Aber das Gefühl, was das Team dann hat, wenn du dabei bist, das kannst du halt nicht delegieren. Und es ist auch ein Selbstschutz für mich. Weil wenn ich merke, dass das funktioniert super, wenn ich nicht da bin, und das funktioniert auch immer super, wenn ich nicht da sein sollte, da bin ich mir ganz sicher, dann kommt da vielleicht so eine Regelmäßigkeit rein. Und dann nehme ich mir öfters mal so eine Auszeit, unabhängig davon, dass die Gäste natürlich auch, warum auch immer, mich sehen wollen, Foto machen wollen etc. Das ist ja alles wunderbar. Aber wenn das Team dann merkt, dass ich dann nur noch sporadisch da bin und vielleicht nicht mehr so ganz bei der Sache bin, dann sehen die das nicht so, oh, der vertraut uns, sondern die denken, boah, der nimmt das auch nicht mehr so ernst. Ja? Und ich glaube, dann passieren Fehler. Und dann passiert das Ganze, dann beginnt das ganze Gerüst so ein bisschen unharmonisch zu werden, denke ich mal. Und dann, und das, so weit will ich es gar nicht kommen lassen. Ja. Also ich habe das gemerkt in einer Phase, wo es mir gesundheitlich nicht so gut ging, wo ich mich ein bisschen zurückgezogen habe. Und dann kommst du so nach alle paar Tage und so nach ein paar Wochen habe ich, der Laden fühlt sich nicht mehr so gut an. Ja. Und das war meiner Abwesenheit natürlich geschuldet. Nicht, dass die das ohne mich nicht schaffen, ganz im Gegenteil. Also wir haben da Leute im Team, die sind auch kochtechnisch viel besser wie ich in gewissen Bereichen. Ja, na, selbstverständlich. Aber jetzt sind wir schon wieder zurück beim Orchestrieren, ja. Also wenn ich vorne am Pult stehe aber ich stehe ja noch am Herd, aber trotzdem, ich stehe am Pult. Ich meine, wie soll ich so gut Geige spielen, wie mein Konzertmeister, wie die erste Geige, oder wie soll ich so gut die Trompete? Das geht ja gar nicht, ja. Aber man braucht das Gehör und das Gefühl, wie man wann, wo einer am besten einsetzt und wen mit wen dann auch zusammen musizieren lässt, ja. Und ich glaube, das kann ich ganz gut, ja.
Die Frage zum Schluss.
Ich höre dir sehr, sehr gerne zu und würde dir gerne eine abschließende Frage stellen. Also mein Ruhepuls hat sich, seitdem wir zusammensitzen, gefühlt halbiert. Kann man diese Ruhe lernen, die du ausstrahlst?
Das kann ich dir nicht beantworten. Also das kommt einfach, weil Es gibt ja Situationen, die kann man nicht ändern und schon gar nicht mit Druck und so auf. Das geht nicht. Also ich glaube, ich trage wirklich eine extrem, also egal wie viel Stress ist, mein Ruhepuls ist immer, mein Puls bleibt immer gleich. Manchmal werde ich ein bisschen deutlicher, also ich schreie nicht oder so. Bei uns in der Küche ist es super leise. Aber hin und wieder muss man die Jungs mal mit ein bisschen einer lauteren Ansprache ansprechen, immer korrekt natürlich. Und dann spiele ich das schon. Ja. Also in mir drin bleibe ich immer noch ruhig, aber ich spiele dann so ein bisschen so dieses Laute, damit die merken, oh,
jetzt wird's
alle lebt noch. Ja. Ja, wenn du die Ruhe verlierst, verlierst du die Kontrolle. Und am Ende des Tages ist es wichtig, dass du vor allem auch über dich selbst die Kontrolle behältst. Deswegen bin ich eigentlich tiefenentspannt.
Das einfach machen Motto.
Du darfst jetzt ganz tiefenentspannt noch eine einfach machen Karte von uns ziehen. Und wir freuen uns, wenn du zu diesem Motto dann in den nächsten Wochen uns ein Foto oder Video zukommen lässt.
Also anfangen, 1, 2, 3, ich habe so einen Fetisch. Na, das nicht. Anders machen. Ja, das ist. Schau mal, lustigerweise, ich hätte mir gewünscht, glücklich machen.
Es ist zufälligerweise auf den Tisch gefallen. Wir können auch noch umdisponieren.
Nee, aber anders machen ist, ich habe es auch immer versucht, anders zu machen.
Ja, vom Gefühl her hätte ich gesagt, das passt eh super.
Immer weg vom Mainstream und ja, doch, anders machen ist eh gut.
Ja. Bin gespannt, was dir einfällt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses sehr inspirierende Gespräch, dass du so ein bisschen in deinen Kopf hast schauen lassen. Mir hat es total gefallen und ich wünsche dir für dein Team und für dein Restaurant und die Zukunft alles Gute.
Danke.